schön, dass ihr heute hier seid. Wir haben ein tolles Gespräch für euch mitgebracht, nämlich Bürger Lars Dietrich. Lieber Clemens, der Bürger Lars, also der Lars, der hat ja eine Ballettausbildung zu Beginn seiner Karriere gemacht. Ist das etwas, das für dich in irgendeiner Form nachvollziehbar ist?
Lass mich kurz nachdenken. Nee.
Aber weißt du, dass der da bis heute davon profitiert? Weil er sich erstens mal sehr gut bewegen kann. Balletttanz und Breakdance liegt dir auch fern, ne?
Ja.
Okay. Wobei ich sehe dich eigentlich vor mir mit so weißen Handschuhen, diese virtuelle Glaswand zu abtasten. Das könntest du gut.
Vielleicht nehme ich mir heute Nachmittag mal ein Stündchen und wenn es was wird, komme ich damit wieder nächstes Mal. Ja. Und tanze ich was vor.
Aber wenn ihr euch das Gespräch mit Bürger Lars Dietrich anhört, dann habt ihr auf jeden Fall total Lust und seid hochmotiviert, ein bisschen zu tanzen und vor allem durchs Leben zu tanzen. Weil dieser Mann hat mir mal wieder gezeigt, wie positiv man das Leben sehen kann. 5 Kinder.
Zwillinge, gerade nochmal, ne?
Gerade nochmal nachgelegt. Ein, glaube ich, rauf und runter Berufsweg, der aber irgendwie immer nach oben ging.
Ja.
Und einfach sehr viel positive Energie. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen.
Grundsympathischer Typ einfach.
Wir reden jetzt gar nicht mehr lange rum. Wir hören es uns einfach an. Bürger Lars Dietrich heute bei den Waffeln einer Frau.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Wenn jemand weiß, wie man eine Banane gerade biegt oder wie ein Roboter tanzt und wie man 5 Kinder großzieht, dann ist es mein heutiger Gast. Er war schon immer ein bisschen verhaltensauffällig und das hat sogar sein erstes Schulzeugnis besagt. Und das liegt uns vor, kann ich euch sagen. Willkommen, Bürger Lars Dietrich!
Tada! Ja, ich freue mich. Freue mich wieder mal hier vorbeischauen zu dürfen.
Du hast die schönste Verhaltensauffälligkeit, die ich mir vorstellen kann. Ich habe vorhin deinen Instagram-Account angeschaut, was ich immer mache, wenn Gäste kommen.
Ja, sehr schön.
Und dann habe ich musste wirklich über dich lachen, weil du bist so ein, du machst ja alles mit dem Körper,
ja.
Und mit dem Gesicht auch ein bisschen
so, ohne große viele Effekte, so arbeite ich.
Ist eigentlich international, was du machst. Ja. Könnte man ja auch in Bulgarien oder in Finnland ein Riesenerfolg werden.
Egal, wo ich bin auf der Welt, wenn ich dann meine pantomimischen Fähigkeiten dann zum Besten gebe, dann sind die alle auch hin und weg. Also es gibt ja auch so eine Art Humor, also Slapstick, wo man einfach nicht spricht.
Wirklich überall.
Ja. Ich bin mit Stummfilmen auch viel groß geworden, mit so Stummfilmkomikern.
Du bist schon sehr alt, das ist richtig. Wir alle sind mit Stummfilmen groß geworden. Meine Kinder haben mich letztens gefragt, ob es schon Telefon gab, als ich Kind war.
Das ist
echt hart, verstehst du, wenn die das gar nicht mehr richtig einschätzen können.
Ja, eben. Und wenn du ihnen dann die Telefone zeigst, mit denen du groß geworden bist, wissen die gar nicht, was das ist.
Kannst du auf dem Mond mitlanden. Ja, klar. Nee. Aber also du hast Stummfilme, also so Charlie Chaplin war eine Inspiration?
Zum Beispiel Stan und Olli waren auch natürlich eine Inspiration. Und das lief eben zu meiner Kindheit, also in den 80ern ja auch nochmal. Also das wurde ja öfter wiederholt und das waren so meine großen Vorbilder. Ich habe mich halt gerne kaputt gelacht und das waren schon die Meister.
Ja, Inspektor Clouseau, hast du damit eine Verbindung?
Ja, na klar, aber das ist ja auch dieser Humor, den Charlie Chaplin und Stan Laurel und Oliver Hardy, den die so eigentlich vorgegeben haben. Da haben ja auch die ganzen anderen nachfolgenden Komiker davon profitiert. Also Jerry Lewis ist ja auch ein großer Fan gewesen von Stan und Ollie und so. Und
dann Jim Carrey. Jim Carrey. Wir alle haben ja alle Filme von Jim Carrey gesehen. Ja. Und der hat sich ja so ein bisschen zurückgezogen, gell? Der will irgendwie, glaube ich, nicht mehr so richtig auftreten. Hat auch ein bisschen so gesundheitliche Probleme, glaube ich.
Ja, und der wird ja auch jetzt, der ist jetzt auch öfter mal ein bisschen grumpy gewesen, oder? So in so Interviews und so, wo man dachte, okay, der vielleicht leidet ja auch darunter, dass er dann irgendwie zu viel Comedy machen musste immer.
Wird es bei dir auch mal so? Nee. Ich meine es im Ernst, weil ich frage mich immer, ob zum Beispiel wir zwei irgendwann an den Punkt kommen in unserem Leben, wo wir sagen, Barbara Schöneberger singt Bert Brecht Lieder oder du zum Beispiel wie ich wurde, was ich bin und dann aber mit so ein bisschen, weißt du, so auch mal die negativen Seiten. Ob dir das auf der Zunge liegt oder ob das nicht passieren wird?
Doch, eigentlich kann ich mir schon vorstellen, also das schwebt eigentlich immer mit. Man muss es nur rausholen aus mir. Du kannst mit mir auch natürlich ernste Gespräche führen.
Ja, das habe ich nicht vor.
Ja, eben. Aber wir scheitern ja immer daran. Das ist ja das Problem. Also ich würde so gerne mal auf die Tränendrüse hier drücken.
Ja, aber es gibt doch diesen so gegen Ende der Karriere hin oder gegen Ende des Lebens oder was weiß
ich. Das ist ja noch weit weg.
Ab nächstem Jahr, sagen wir mal.
Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wann soll denn das sein?
Ist doch dann oft so, dass die Leute dann so sagen, ich möchte jetzt nochmal ernste Töne anschlagen oder nochmal so ein ernstes Buch schreiben oder so.
Ja.
Und das will ich eigentlich nicht machen.
Nee, also nicht auf Krampf. Aber das Schöne ist, ich werde das jetzt alles los, weil ich ja jetzt im Alter auch Theater spiele. Und da hat man schon öfter auch mal die Möglichkeit, es gibt zwar auch viel, ich habe zwar immer natürlich komische Rollen, die aber auch trotzdem facettenreich sind und wo man dann auch mal böse sein kann oder ein bisschen ernstere Charaktere spielen kann. Sowas macht mir auch totalen Spaß, das mal so rauszulassen auf die Art.
Also du bist jetzt ab 17.01. glaube ich im Schlosspark
Theater. Darauf wollte ich anspielen und Achtsam Morden. Das berühmte Stück.
Das ist
Stück,
doch der Bestseller
gewesen.
Der Bestseller.
Ja, ja, ja.
Es und wer bist du, der Achtsam oder der Mord?
Jetzt kommt's. Ich bin 10 Personen in diesem Stück.
Ja, geil, wie die Kohle sparen und alles für eine Gage.
Genau, alles für eine Gage. Das ist eben das andere. Aber ich habe gesagt, na gut, macht ja sonst keiner. Ach, deswegen hat Herr Haller vorhin gesagt,
ja, klar,
er könnte sich keinen anderen.
Ist natürlich geschimpft, sich keinen anderen vorstellen außer dir.
Ja, das hat er wirklich gesagt.
Aber also, da spielen auch noch ein paar andere mit oder spielst du auch die Frauenrolle?
Nein, da spielen auch noch Mario Remos mit, auch ein super Schauspieler und Ines Niri.
Toll.
Mehr nicht.
Ja. Das ist ja geil. Ja, ist günstige Produktion, aber...
aber das ist heutzutage
wie
so.
Wie spielt man 10 Rollen? Was sind das? Also ist ja auch mit Klamottenwechsel...
hinter der Bühne. Das ist echt krass. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Also da passiert hinter der Bühne eigentlich viel mehr als draußen davor.
Also hinter der Bühne sehr schnell die Klamotten ausziehen müssen. Da hatte ich auch meine Erfahrung in der Fernsehfreude.
Eben. Aber ich muss die noch nicht mal alleine ausziehen und umziehen. Also ich werde umgezogen, weil es so schnell gehen muss, dass ich mich einfach nur hinstellen muss.
Kannst du das gut? Ich will ja dann doch immer die Knöpfe wieder selber zumachen.
Kommt drauf an, wer das macht. Und die sind wirklich sehr, sehr nett, die Kostümfrauen.
Und jetzt aber sag mir die Motivation, warum macht alles einer? Es kann ja nicht nur Kostengründe sein, sondern es muss ja, oder ist es einfach nur eine Rolle, die einem Schauspieler wirklich die Möglichkeit gibt, alles zu zeigen, was in ihm steckt?
Nee, das sind Kostengründe. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Das hat schon was damit zu tun, dass das was Besonderes ist. Und es ist ja gerade die Kunst in diesem Stück, halt, dass eine Person so viele verschiedene Charaktere spielt und diese Rolle hatte eigentlich ursprünglich der Chef selbst übernommen. Also
Herr
Hallervorn persönlich hat mit seinen 89 Lenzen dieses Stück oder diese Figuren, diese 10 Figuren auch selber abgeliefert da. Und ich war damals bei der Premiere und war echt beeindruckt, dass er das so super gemacht hat.
Cool.
Ja, richtig toll. Und das ist halt, das ist natürlich jetzt nicht die so wie man es vielleicht, keine Ahnung, es ist halt eine sehr, sehr lustige Inszenierung natürlich.
Ja, aber das will man ja auch sehen, ehrlich gesagt, oder?
Es ist wirklich eigentlich letzten Endes ein Comedy-Programm.
Programm,
ja. Sozusagen, ja.
Ich kenne das nur, wenn ich in, also ich verschlüpfe ja nie in unterschiedliche Rollen, aber manchmal kommt man, also wenn man dann die Rollen mit Dialekten verknüpft, dann kommt man nicht in den richtigen Dialekt rein, dann hängt man im Sächsischen, obwohl man eigentlich ins Schwäbische will und so.
Da würde ich mich gar nicht rantrauen an Sächsisch. Wir hatten nämlich schon Stasi-Stress und Stolperfallen gespielt, also so inszeniert, und das ist ja sowieso immer so ein bisschen so ein Drahtseilakt. Irgendwie traut man sich überhaupt dieses
Witze
Thema.
Darüber zu machen.
Darüber zu machen. Da gab es auch natürlich auch Kritik, was ich nicht so richtig verstehen konnte bei der Inszenierung, wie wir das rübergebracht haben. Wir machen uns ja auf keinen Fall in diesem Stück Stasi-Stress und Stolperfallen über irgendwelche Maueropfer oder sowas lustig, sondern mehr über die Blödmänner, die das eben damals so überzeugt gelebt haben alles. Aber was wollte ich jetzt gerade sagen?
Da wolltest du sagen, da hast du dich nicht an Sächsisch herangetraut.
Da habe ich nicht, und dann haben wir überlegt, ob wir da jemanden Sächsisch sprechen lassen, aber wir sind alle in dem ganzen Ensemble, wir waren alles keine Sachsen. Und da habe ich gesagt, ey, lasst da, weil ich der einzige Ossi war, habe ich da so ein bisschen auch drauf geguckt.
Das ist ja dann ja inzwischen auch, genau.
Und habe gesagt, das darf man nicht machen.
Ja.
Das nehmen die uns alle übel. Das ist das Schlimmste überhaupt.
Ja, ich glaube vor allem auch, dass immer der Ostdeutsche sozusagen dass immer der Ostdeutsche spricht immer so, obwohl wir wissen, dass ja die Hälfte Ostdeutschlands überhaupt nichts damit zu tun hat.
Ein kleiner Prozentteil der Bevölkerung, wie zum Beispiel ich komme ja aus Brandenburg.
Brandenburg
und so.
Spricht ja man nicht anders. So, anders.
Wir haben richtig Berlinert und so. Und also deswegen, wir konnten so tun, als ob wir aus dem Westen sind. Für den Sachsen war das schon schwierig damals. Die haben sich dann komplett westlich dann gestylt, manche und so, aber haben sich dann irgendwie durch die Sprache dann
auch
so ein bisschen irgendwie verraten.
Aber richtig schön wird's, wenn Leute Dialekt sprechen. Also ich mag es auch gerne. Also ich mag sehr beim Schwäbischen, wenn der Schwabe versucht, Hochdeutsch zu sprechen, weißt du, und es nicht schafft.
Und scheitert. Ja, also ich bewundere das auch, wenn jemand viele Dialekte kann und dann auch so switchen kann. Und das ist jetzt bei dem Stück ist es so, dass ich jetzt diese ganzen Gangster, die haben ja immer irgendeinen Akzent. Also dann gibt's ja einmal den so einen italienischen.
Die Gangster auch. Ja, alle. Das macht ja,
ja,
Sinn.
Ja, das meine ich ja. Endlich mal das rauslassen können, was eigentlich wirklich in einem steckt.
Und trotzdem am Ende irgendwie ein lustige Dings zu kriegen, weil ich weiß jetzt nicht, du bist sicher ein guter Schauspieler.
Ja.
Ich bin so, ich weiß es nicht, ob was ich bin genau.
Auch eine gute Schauspielerin bestimmt.
Ich kann nicht total gut ganz ernst.
Nee, doch, das kann ich.
Wirklich?
Doch. Ich hatte wirklich schon, also zum Beispiel hatte ich ein Stück, das hieß Rent a Friend. Das war eine lustige Rolle, aber die lebte auch davon, dass ich auch so ein bisschen trotzdem so ein bisschen herzlich, also so berührend sein konnte auf der Bühne.
Das ist ja toll. Ich möchte auch mal berühren auf der Bühne.
Das kannst du auch.
Ich möchte mal berührt werden einfach, auf der Bühne.
Einfach deine Erfahrung. Auch. Einfach deine Erfahrung mal so rauslassen, weißt, wie du gemacht hast.
Wie ist es denn mit deinen Songs? Also ich meine, du bist als Musiker bekannt geworden. Da müssen wir übrigens auch nochmal drüber sprechen, wie du ja hier sozusagen den deutschen Rap ja förmlich, also und Hip-Hop erfunden hast. Und dann ist doch die Frage, könntest du heute noch mal Musik machen ohne den lustigen Einschlag in der Sache?
Ich musste unbedingt das auch noch mal ausprobieren. Irgendwann habe ich es mal probiert, hat bloß keiner mitbekommen.
Ja.
Weil das wurde auch so ein bisschen im Keim erstickt von den Medien. Also ich habe natürlich auch mich an ernste Texte und diepe Texte und sowas herangetraut, aber in der falschen Reihenfolge. Ich war erst lustig und das ist immer das Problem. Dann bist du in dieser Schublade drin. Mhm. Fun-Rapper, Party-Rapper. Der Lustige, das stand
aber
halt so in der Teenie-Presse.
Aber man ist immer in irgendeiner Schublade, weißt du? Ja, anders wärst du vielleicht der ernste Street-Gang-Hip-Hopper gewesen und dann wärst du nie wieder da rausgekommen.
Nee, hast du recht. Also ich vermisse es auch nicht. Also ich habe es auch nie vermisst, weil irgendwie war das ja auch dann sehr speziell, was wir damals, mit wir meine ich ja auch Stefan, letzten Endes, der hat ja mit mir auch...
Stefan Raab, ja.
Ja, der hat mit mir danach auch damals diese Erfolgswelle dann mit bestritten. Und da waren wir halt sehr, sehr... die Paradiesvögel letzten Endes in dieser Sparte. Wir konnten auch gar nicht in diesen Hip-Hop-Topf unbedingt gesteckt werden, weil wir halt anders waren als alle, die das vorher ausgeübt haben.
Ja, eben. Und es ist ja eigentlich ganz lustig, weil man ja mit dieser, also es macht ja schon sehr viel Spaß und man ist eben nie so, also ich habe gerade das Video gesehen, da liegst du mit Stefan im Bett und ihr singt irgendwas, DJ im Kornfeld oder wie heißt
ein
es?
Ein Bett im Kornfeld.
Ein
das
Bett
war
im
so,
Kornfeld, genau. Nochmal irgendwie neu gedacht.
Genau, als G-Funk-Version. Und damit haben wir.
Was ist nochmal G-Funk? Ich kenne nur G-String.
Ach, das ist irgendwie so. G-Funk nannte sich das. Ich weiß nicht, ob das G für Gangster jetzt wirklich steht.
Ja, wahrscheinlich.
Gangster-Funk. Und das war super. Und das war ja damals in den 90ern, wo wir das Video auch gemacht haben und die Mucke, war das ja gerade total angesagt durch Snoop Doggy Dogg und Dr. Dre.
Ja.
Und wir hatten uns dann Dr. Dreves geholt.
Dr. Dreves?
Ja, Jürgen Dreves.
Das ist lustig.
Ja, und den hatten wir damals und vor allen Dingen Stefan ja auch aus der Versenkung geholt.
Darf ich nochmal sagen,
da können sich alle bedanken.
Nein, das meine ich im Ernst. Mit diesem Song habt ihr den Jürgen Dreves auch wieder revitalisiert, sag ich mal. Und der ist ja jetzt noch 25 Jahre wirklich gut gelaufen, weil der ist ja dank euch, ist das alles wieder, ist das Kult geworden, so, was der da gemacht hat.
Und dank mir war es dann auch Onkel Jürgen Dreves. Weil Onkel Jürgen, das kam von mir, weil ich habe ja diesen Rap-Text geschrieben.
Ja.
Wenn dir im Korn fällt, ein Horn fällt, ab ins Zelt und abgeprellt. Das habe ich ja dann mit diesem Onkel Jürgen, mach sie klar und so. Also Onkel Jürgen ist, weil ich einen Jürgen in der Verwandtschaft habe. Das war mein Onkel Jürgen. Und irgendwie durch Jürgen Dreves habe ich dann aus Jürgen dann Onkel Jürgen gemacht. Und fand Stefan lustig und hat es dann gesagt, los komm, wir nennen den jetzt Onkel Jürgen.
Ja.
Ja.
Super. Und dann hat er irgendwann davon erfahren und hat sich wahnsinnig gefreut, dass ihr seinen Song wieder so populär gemacht habt.
Total. Vor allen Dingen hat er sich diesen Text ja auch dann raufgedrückt und hat diesen Rap-Text vor allen Dingen auch immer eingebaut, auch wenn er alleine dann auf der Bühne stand und so.
Ja, cool.
Wenn ihr im Korn fällt, dann vorn fällt, dann ab und dann abgeprellt. Und so gar nicht so ein bisschen über den Rhythmus auch drüber so.
Das ist toll.
Ja, das war sehr schön. Ach, das war eine schöne Zeit auf jeden Fall damals.
Hast du eigentlich in der Zeit gedacht, alles ist möglich?
Zu der Zeit habe ich gedacht, alles ist möglich. Ja, wenn du aus dem Osten kamst und dann saßt du auf einmal in so einer Stretch-Limousine.
Und zwar nach wenigen,
Los Angeles.
Wir reden über 1991, 93, irgendwie sowas, oder?
Ja. Und auf einmal sitzt du in so einer Stretch-Limo und wirst in Los Angeles auf dem Flughafen dann abgeholt, weil wir haben das Video natürlich in Los Angeles gedreht, Schauplätzen, ja, da wo Dr. Dre Videos und sowas, Snoop Doggy Dogg, diese ganze Komparserie, wir haben diese ganzen Leute zur Verfügung gestellt bekommen. Und haben dann mit Doro, mit dieser großen Produktionsfirma, damals ein Video gedreht. Und da, klar, Da dachte ich, mehr geht ja gar nicht. Beziehungsweise, also, wie schräg ist das denn? Gerade noch Staatsbürgerkundeunterricht gehabt irgendwie und Marxismus, Leninismus. Und dann auf einmal sitzt du dann in der Stretch-Limo. Also hätte ich das früher jemandem gesagt. Also das fand ich immer so lustig. Also eigentlich war ich immer wie so, also als ob ich mir selber zugucke dabei.
Ja, aber das ist ja nicht schlecht, wenn man sich selber zuguckt, weißt du? Ich gucke mir auch die ganze Zeit noch selber zu und ich glaube, wenn man sich nicht so tief reinbegibt und irgendwie, glaube ich, du hast dir gedacht, oh, it's nice to have, wie schön und so. Und dann ist man auch so paradiesvogelmäßig, denkt man sich, war geil, was kommt hier? Also nehme ich gern den Schirmchen-Drink und ja, klar, die sollen mir die Beine und Füße massieren. Aber am Ende ist es so, wenn es dann wieder vorbei ist, denkt man sich, ja, war nett, war schön gewesen, aber muss man nicht unbedingt haben. Nee,
ich weiß ja auch, dass es schön ist ohne. Also das habe ich ja vorher im Osten ja auch gelernt. Das war schon einfach eine gute Sache.
Aber es ist doch interessant, was einen letztendlich mehr beeinflusst. Die 20 Jahre davor, die du im Osten aufgewachsen bist, oder dann die 20 Jahre danach, wo du irgendwie das deutsche Showgeschäft mitgekriegt hast.
Ja, und damit hätte ich ja nie gerechnet, weil ich war ja total showfanatisch. Ich habe ja wirklich im Osten immer alle Westsendungen geguckt. Also ich bin ja auch aufgewachsen mit den ganzen Leuten, die ich dann später dann auch kennenlernen durfte und mit denen sogar zusammen, was weiß ich, in irgendwelchen Shows saß. Also ich fand es auch so lustig, mit Dieter Thomas Heck irgendwann mal in so einer Rateshow zu sitzen. Und dann wusste ich mal mehr Bescheid über Schlager als er. Und dann hat er sich mal so umgedreht, der Lars, also der weiß Bescheid, wie er dann immer so geredet hat. Also der Lars, wie so ein Onkel, den ich eigentlich...
Weißt du, dass die mir richtig fehlen? Mir fehlt Dieter Thomas Heck.
Mir fehlt er auch. Der war mit seiner Art irgendwie so onkelig.
Ich war mal, wenn ich das sagen darf, in seiner... Garderobe, aber mit ganz vielen Leuten vor irgendeiner Sendung war er irrsinnig, der war immer irrsinnig aufgeregt, der war tierisch nervös und mein Manager war auch sein Manager und der nahm mich dann mit und dann stand ich da in dieser Garderobe, das war ganz zu Beginn meiner Karriere und da waren auch ganz viele andere Leute und Dieter Thomas Heck stand da in einer, darf man es vielleicht sagen,
sag doch,
Leoparden.
Ja.
Gemusterten, sehr kleinen Unterhose in seiner Garderobe.
Echt Leopard,
und hat sich gerade angekleidet sozusagen, weißt du? Und ich war so, oh mein Gott, irgendwie so. Und da konnte ich es auch immer nicht fassen, weil ich finde auch bis heute ganz häufig dieser Sprung aus, kenne ich aus dem Fernsehen und dann, oh, kenne ich jetzt persönlich, das kriege ich selber manchmal bis heute nicht hin.
Ja, es ging ja auch so, als ich hatte ja auch mit Otto zu tun damals irgendwie. Ja, der hat ja auch,
Gott.
Wenn der dann vor dir steht und so mit dir redet, dann denkst du, während er mit dir redet, denkst du die ganze Zeit ins Otto und das ist Otto.
Das ist geil, das muss jemand, wem erzähle ich das? Das muss ich jemandem erzählen.
Und ich musste ihm dann auch sagen, du, ich komme aus dem Osten und habe deine ganzen Platten irgendwie und er so, ach, du hast die.
Ach, du bist das.
Ach, du hast die. Das waren super Begegnungen.
Ja, ich frage mich halt immer, wie sehr darf man einem Prominenten sagen, dass man Fan von ihm ist oder war, weil man ja selber auch weiß, dass man manchmal es mühsam findet, wenn Leute sagen, ich bin so ein Fan von dir.
Nee, darf man nicht zu viel sagen.
Aber eigentlich ist da, man darf nicht zu viel sagen, aber man muss es irgendwie schon sagen. Und man muss, wenn man so eine persönliche Geschichte dazu, also zum Beispiel die Plattengeschichte und so, dann ist es, glaube ich, total nett.
Das ist ja bei mir auch so, wenn zu mir kommen ja jetzt mittlerweile auch schon so ganz erwachsene Männer, wo ich denke, ich bin jünger als die irgendwie und die sagen, ey, du bist meine Kindheit.
Dann sag ich, weil ich ja so lange schon Kinderfernsehen. Wir sind doch gleich alt.
Ja, genau, ja, denke ich auch immer. Oder du bist auch ganz, mit dir bin ich groß geworden. Also die sind manchmal 5 Köpfe größer als ich, gefühlt. Also das ist schon echt lustig. Und da freut man sich eigentlich. Aber es gab schon verrückte Momente, zum Beispiel Peter Lustig.
Ja.
Dem stand ich ja auch, mit dem mal zusammenzuarbeiten, das ist ja nicht jedem vergönnt gewesen. Und ich hatte für den damals auch den Jubiläumssong für 25 Jahre Löwenzahn
gemacht.
Machen dürfen, so als Rap. So. Mhm. Und dann im Video kam er dann an. Wir haben das Video auch an seinem Originalbauwagen damals gedreht und ich war total aufgeregt. Also ich hab ja schon wirklich zu der Zeit wirklich viele Leute schon kennengelernt. Aber Peter Lustig war auch nochmal so wie so eine Trickfilmfigur, die auf einmal dann real wird. Also, weil der fand ja nur in diesem Universum statt.
Den sah man nicht woanders, gell? Der ging nicht zu Kerner und hat dann nochmal erzählt von seiner Scheidung und den 3 Kindern und so.
Wir hatten damals auch eine gemeinsame Einladung zu Wetten, dass gehabt. Das wäre meine Chance gewesen, zu Wetten, dass zu gehen. Also, nein, mag nicht.
Ich kann dir sagen.
Und ich so, ach Mensch, kommen Sie doch. Nein.
Ich war häufiger mal bei Wetten, dass ich weiß auch nicht genau warum. Es gehörte jetzt auch, keiner dieser Auftritte gehörte zum Weltkulturerbe des Deutschen, der deutschen Fernsehunterhaltung. Ja. Weil man sitzt da auch manchmal und manchmal hat man auch nicht so einen richtigen, wie soll ich sagen, du hast ja dann nur 7 Minuten Zeit, um irgendwie zu punkten, weißt du, oder 5, Und dann kommt der nächste Gast, die nächste Wette und so. Ja. Und das klickt dann auch nicht immer so wahnsinnig. Ja. Und ich saß da immer auf dem Sofa mit Dieter Thomas Heck und Senta Berger und Hugh Grant. Grant und Leonardo DiCaprio und Tom Hanks, alle amerikanischen Superstars, flogen am gleichen Abend noch nach Hause, während ich am Ende noch mit Dieter Thomas Heck auf dem Sofa saß, weißt du, bis zu guter Letzt.
Ja.
Und mir der Kopf immer so schon leicht nach vorne fiel irgendwie.
Ja.
Die Stimme von Frank Elstner ist meine absolute Kindheit.
Ja, ich weiß auch noch, dass der hatte damals ja auch, wo ich so ein leidenschaftlicher Breakdance-Fan war damals, der hatte in seiner Sendung damals bei Wetten, dass Harry Belafonte, der hatte den Film Beat Street vorgestellt und kam dann mit dem ganzen Ensemble da, mit den ganzen guten Breakdance. Ja, und das war aber der Tag, an dem meine Cousine damals Jugendweihe gefeiert hat. Und dann hatten die Erwachsenen mal kurz den Fernseher angemacht, um irgendwas mal nachzuschauen, wahrscheinlich irgendwelche Sportergebnisse oder was weiß ich. Und dann haben die so rumgedreht am Fernseher,
am Fernsehknopf. Er macht eine Bewegung dazu, liebe Kinder, hört gut zu, wo ein Knopf mit der Hand gedreht wird. So hat man nämlich die Sender früher eingestellt, als wir jung waren.
Ja, haben die so weitergescrollt und dann war auf einmal, war genau der Moment, wo die dann alle tanzten und ich, oh krass, und ich wollte das eben sehen und keiner hat diese Leidenschaft aber verstanden von den Erwachsenen und so.
Ja.
Nein, wir machen jetzt aus, wir feiern jetzt hier. Und ich, oh bitte, bitte, bitte. Und aus war der Fernseher.
Und da gab es keine Mediathek.
Nee, und seitdem habe ich die ganze Zeit irgendwie gedacht, scheiße, ich habe das verpasst. Das war so ein toller Moment irgendwie, also wo die alle da waren. Und dann habe ich nur, jetzt habe ich ihn irgendwo bei YouTube entdeckt. Hat irgendjemand rausgestellt, also es gibt diesen Auftritt. Aber jetzt erst, im hohen Alter.
Musst du dich mal in die Archive des ZDFs einschleusen irgendwie.
Im hohen Alter habe ich dann endlich diesen Ausschnitt. Und dann habe ich erstmal gesehen, was ich verpasst habe. Wirklich eine Menge. Egal.
Ja. Warst du ein Mädchenschwarm?
Vielleicht. Mal gucken. Also ich
Mal gucken.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, mehr als es mir bewusst war. Weil ich habe wirklich, ich hatte Talent zu vielen Sachen und so und bin dann auch immer natürlich, ich fand es toll, im Mittelpunkt zu stehen und hab dann Breakdance gemacht zum Beispiel. Fand Mädchen natürlich auch toll.
Bei mir brauchte doch einer nur die weißen Handschuhe anzuziehen, der musste noch nicht mal das machen. Bei mir haben schon die weißen Handschuhe gereicht.
Ja, genau. Nee, auch solche Sachen und so und ich war halt auch immer bestrebt, dass alle lachen und das lustig fanden und so und gute Laune herrscht und so. Ich glaube, das fanden viele schon ganz gut, aber ich hatte gar nicht so viele Freundinnen in meiner Schulzeit, weil irgendwie, weiß ich nicht, habe ich nach Höherem gestrebt. Also erst hatte ich Samantha Fox an meiner Wand hängen.
Verstehe ich.
Tolle Stimme, muss man sagen.
Die hat also wirklich super produziert auch.
Ja, in den 80ern. Und dann aber ja, aber dann war ich, dann kam so eine Phase, wo ich dann wirklich dann anfing, so ein bisschen deeper zu werden und Kim Wilde.
Ja, super deep.
War dann meine Traumfrau.
Ja, ja.
Und irgendwann bin ich ihr dann vor kurzem erst begegnet.
Ich auch.
Ja. War weg, der Zauber, irgendwie, für mich. Also, aber ich fand es natürlich super, ihr gegenüberzustehen.
Ich auch. Ich habe die auch getroffen und die macht jetzt so eine Gärtnershow in England. Oder hat sie zumindest eine Zeit lang gemacht.
Ah, okay.
Also so was ganz anderes. Ja. Aber ich kann total verstehen, dass man die super toll fand. Und die ist immer noch eine tolle Frau.
Ja, die war halt sehr geheimnisvoll immer. Die durfte doch auf Fotos nicht lachen. Hat tolle Songs gehabt.
Die durfte nicht lachen?
Nee, das war doch so ihr Image, dass sie immer so ernst guckte auf Fotos.
Hätten wir auch mal versuchen sollen, was hätte aus uns werden können.
Ja, eben, ja. Und ich habe es mit Humor versucht, ich blöd Mann. Nein, aber
ich habe mal ein Lied darüber geschrieben, dass ich immer die Ernste sein wollte, die Geheimnisvolle mit dem schwarzen Rolli, die in der Ecke steht und wo jeder sagt, wer ist denn die da hinten, weißt du? Ja. Aber dass ich habe es nicht hingekriegt.
Nee, ich krieg das auch nicht hin.
Ich stehe immer vorne am Buffet, Mund voll, reden, Vollgas.
Das eben
und so. Ich habe es jetzt ein bisschen besser im Griff, aber jetzt ist es zu spät.
Ja,
also,
ich konnte das nicht ablegen. Das ist einfach die Prägung, die man mitgebracht hat. So waren die halt, so bin ich aufgewachsen mit dieser Art Erwachsenen. Und
du hast ein Lied gesungen, damit bist du eigentlich bekannt geworden, Mädchenmillionär. Ich habe das jetzt nicht vor Augen.
Ja.
Ich wollte nur mal wissen, weil worum geht's da in dem Lied? Weil ich wollte, wenn du das noch rekonstruieren kannst, Musam. Nein, aber mich interessiert die Frage, ob du damals auch schon als Hip-Hopper diese Insignien des Hip-Hop sozusagen benutzt hast. Also geil viel Geld, Dollars, Lamborghini, Designer-Klamotten, die Girls sollen tanzen, weißt du, ich fliege mit dem, der Jet ist getankt, die Philipp Leinschins liegt bereit. Diese Sachen oder hattest du andere Metaphern?
Ja, das war einfach, also ich fand es, also erstmal war ein Lamborghini sowas wie ein Wartburg für uns damals. Also,
ja.
Also in okay, Wartburg war das Beste, was du erreichen konntest.
Nie so richtig geil im Text unter Wartburg
oder Wolga. Nein, da wusste auch keiner. Du, wenn man ein breites Publikum ansprechen will, dann muss man schon mit diesen Sachen spielen. Und das war ja eigentlich letzten Endes, sollte es eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass ich mich selber nicht zu ernst nehme und einfach diese Klischees, diese Hip-Hop-Klischees so ein bisschen auf den Arm nehme.
Also super.
Weil ich das eben nicht der amerikanische Pimp bin, ja. Habe ich mich aber so als Pimp irgendwie so dargestellt in dem Video und bin ja auch mit einer 80-jährigen Frau dann in meinem Mazda Cabrio in dem Video rumgefahren.
Nein.
Ja, ja.
Ja, geil.
Ja, das war einfach, also es war einfach drüber. Und das war so mein Einstieg eigentlich so. So ist ja auch Stefan damals auf mich aufmerksam geworden, als ich diese Single damals 1994 in seiner Sendung beworben habe und so. Und der fand das einfach cool und toll. Und daraus ist ja dann auch das entstanden, was danach dann kam. Das
liebe Kinder da draußen,
das Album mit Stefan.
Wenn ihr,
na eben, ich muss auch mal eine Waffe probieren.
Wenn ihr gerade ein Hip-Hop-Album rausbringen wollt und ihr braucht eine alte Frau, die mit euch Cabrio fährt, ruft
oder
entweder
Mann.
Mich an oder den Lasi, weil der Lasi kann sich auch gut verkleiden, der geht auch als Frau durch.
Ich kann 10 Rollen spielen, mindestens.
Eben.
Also, an einem Abend.
Du isst Waffeln, gell? Du bist doch jemand, der isst.
Ich bin jemand, der isst, ja. Aber ich muss schon gucken, dass es nicht zu viel wird. Mm. Also, die Weihnachtszeit dick? War furchtbar.
Wirst du dick?
Jetzt ja. Also, schon mehr als früher. Früher habe ich, was ich da alles gegessen habe, und ich habe das so viel verbrannt.
Träumst du nicht auch mal von diesen Zeiten, wo man bei der Tanke sich einen Snickers und eine Beefy gekauft hat?
Ich habe mir jeden Abend, weiß ich noch, eine Zeit lang irgendwie von Häng das, diese halbe Liter Eisbecher da geholt
ganz
und
habe
die gegessen, ganz komplett. Und dazu noch irgendwelchen anderen Kram. Also ich habe echt Glück gehabt, dass ich damals immer gut verbrannt habe.
Ja.
Und ich habe dann auch immer irgendwie 250 Gramm Spaghetti habe ich mir in den Topf gemacht.
So geil,
wenn ich als ich noch Ballett studiert habe, wo ich dann auf der staatlichen
Ballettschule
war. Ja, eben, da konnte ich mir so viel erlauben, wie ich wollte. Es wurde alles weggetanzt. Mittlerweile kann ich tanzen, so viel ich will. Es ist schwierig.
Ja, ich lese immer
mehr Hunger als Lust zu tanzen.
Bauchfett um die 50 ist bei mir ein ganz großes Thema.
Ja.
Und das heißt immer, die Beine werden dünner, der Bauch wird dicker. Also der Bauch ist schon dicker, jetzt warte ich drauf, dass die Beine noch dünner werden. Aber es ist bisher noch nicht passiert. Vielleicht hat mein Körper noch nicht verstanden, dass ich auch untenrum 50 bin.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich hab jetzt mal neulich Fotos gesehen, wie ich aussah vor 2 Jahren, wo ich schon dachte, oh, ich sehe schlimm aus.
Mhm.
Wo ich dann denke, im Vergleich jetzt zu jetzt, wo ich denke, wow, was hatte ich denn da für Probleme?
Mhm. Und das wirst du aber in 5 Jahren über die Zeit jetzt auch denken.
Ja. Und so kommt das Stück für Stück immer mehr.
Ja.
Nein, aber ich kann aber auch nicht aufhören zu genießen. Ich genieße, ich finde Essen ist was ganz Tolles und macht mir auch Spaß. Ich koche ja auch selber gerne und gucke dann aber trotzdem, dass ich jetzt nicht zu viel von dem esse, was ich früher mal gegessen habe. Früher habe ich sogar Eisbein und sowas in mich reingeschaufelt.
Wir wissen ja, wie man es, theoretisch habe ich alles voll drauf, weißt du?
Ja,
ich stehe auch. Natürlich vor dem Angebot und weiß theoretisch genau. Und was auch lustig ist bei mir, ich bin ja so verfressen, ich habe überhaupt keine Fressbremse. Mir kannst du alle 2 Stunden eine volle Mahlzeit hinstellen.
Ich brauche es an so einem Dönerstand vorbei. Wenn ich das rieche, dann will ich am liebsten einfach, auch wenn ich keinen Hunger habe, einfach mir einen Döner holen.
Und aber ich möchte da besser werden. Sag ich jetzt einfach mal.
Naja, ich kann auch Hackbraten und was weiß ich. Also, sowas kann ich auch selber machen. Da wollte ich auch nie angewiesen sein auf irgendjemanden, der mir das macht, sondern ich wollte das selber können.
Ein Mann, der sich selbst seinen Hackbraten zubereitet, haben wir hier heute in der Show zu Gast.
Ja, theoretisch ist es
und
möglich.
Und theoretisch, aber praktisch spielen wir jetzt auch noch ein Spiel mit ihm. Ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet.
Ja. Oh Gott.
Also ich nicht, ehrlich gesagt. Die Redaktion. Ich weiß nicht, worum es geht. Lieber Lars, liebe Barbara, heute wisst ihr ausnahmsweise mal beide, was wir spielen. Nämlich, was bin ich? Ach ja, stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein.
Ah, okay.
Wir haben euch vor dem Gespräch beide einen Fragebogen mit Fragen über den anderen gegeben. Bitte teilt euer Ergebnis mit uns, aber lasst die andere Person davor raten, was die Antwort ist. Klingt kompliziert, ist es aber nicht.
Aber lustige Fragen waren das auf jeden Fall.
Was für ein Gebäck wäre Lars? Gebäck? Ich habe jetzt da eine Süßigkeit draus gemacht. Ja?
Ach, was für ein Gebäck? Bei mir steht das nicht. Ich habe die Möglichkeit mit dem Gebäck nicht gehabt.
Hast du nicht
bei
gehabt?
Bei mir steht, was wäre Barbara für eine Frucht?
Für eine Frucht? Weißt du, ich möchte sein eine Mango oder eine Papaya, wo man so, weißt du, es hat ja sowas Erotisches.
Ja,
wo man
du wirst lachen. Ich hab so ein bisschen da schon so rumgewühlt in dieser Obstkiste.
Oh, in der Obstkiste hast du gewühlt?
Maracuja oder sowas. So irgendwas mit süß-sauer. So
ich bin
beides,
eine Maracuja?
So. Nein, ich habe jetzt Mandarine gesagt.
Ich gehe.
Nicht, weil du so leicht zu schälen bist.
Er findet, ich bin eine Mandarine. Nee, ehrlich, also was habe ich ja überhaupt noch nie erlebt.
Aber eine Kernlose.
Eine Zahnlose.
Eine Kernlose.
Du hast ja wohl einen Knall. Ich bin doch keine Mandarine. Ja, ich bin eine Mango, doch, wo man mit den Fingern so entlang des Kerns da so entlang streichen kann und sich und alle möglichen erotischen Fantasien hat. Ich bin doch keine Mandarine, die so weiße Sachen an sich dran hat.
Das war, ich komme aus dem Osten, das war die einzige Südfrucht, die mir eingefallen ist.
Mit Orangenhaut. Bei,
ja eben, das habe ich ja gar nicht erst. Mann, ich meinte nur eine Mandarine. Die kann süß sein, die kann aber total sauer sein. Nee? So, das war so das Philosophische dahinter. Mhm. Und sie kann auch kernlos sein, muss aber
klar.
Nicht.
Ja? Mhm. Super. Hast du ganz toll gemacht.
Und leicht,
hast du ganz
und leicht toll zu gemacht. Schälen halt.
Ich bin so eine, wo die Schale ganz leicht runtergeht, weißt du?
Ja, ja.
Und bei mir bleiben auch nicht so weiße Dinger hängen, sondern ich bin ganz nackt, wenn du meine Schale runterschälst.
Das kannst du zu einer Mango nicht sagen, da brauchst du einen Schäler.
Ja, hast du recht. Ich bin eine Mandarine und ich bin auch stolz drauf.
Ja, und brennt in den Augen übrigens auch.
Also, was für eine Süßigkeit wäre Lars?
Fragst du mich das jetzt?
Ja, also ich hab's ja beantwortet.
Pfefferkuchenmann oder sowas.
Nee, also eine Süßigkeit. Was würdest du sagen, wärst du über dich selber?
Irgendeine Westschokolade würde ich gerne sein wollen. Du, das war ein großer Unterschied damals. Eigentlich bin ich eine Schlager-Süßtafel. Die war nämlich im Osten so, das Ding.
Wie hat denn das geschmeckt? Ich kenne überhaupt nicht. Was war da anders? Wie hat es so einen fiesen Nachgeschmack gehabt? Oder?
Es war alles anders. Es war irgendwie, ich glaube, da war kein Kakao drin einfach. Das war das Problem in dieser Schokolade. Die war auch ganz, ganz günstig. Die hat noch nicht mal eine Mark gekostet. Und ein paar Pfennige. Und ich weiß noch, dass ich die als Kind auch nicht gemocht habe. Wenn du als Kind aber in so ein Stück Westschokolade gebissen hast,
ja, klar. Das kann ich
dann hat die Ostschokolade generell nicht mehr geschmeckt. Mhm. Weil die jetzt immer so sagen, so ein Kult betreiben, oh, Ostschokolade, wie früher, lecker. Nee. Wo ich dann denke, hallo, die war doch nicht lecker.
Nee, und man weiß ja auch, also meiner Meinung nach, also es gibt ja Leute, die lieben die 82% Kakao enthält, wo mein Klo kennt das, wenn man die Zunge oben richtig am Gaumen so festhängt, weil es so trocken ist und so staubig.
Ja, ja.
Ich mag ja schon gerne auch viel Milch, viel Zucker, viel auch so, wofür man Schokolade, ich esse ja Schokolade nicht, um mir was Gutes zu tun, sondern Schokolade isst man ja, weil man auch wirklich so eine süße Explosion haben will.
Ja, weil man genießen will auch und so. Und eigentlich ist, also jetzt, was gab's immer noch? Was gibt's heute noch?
Hallorenkugeln.
Oh ja, zum Beispiel das. Das ist
grauenvoll.
Ja, das ist jetzt nicht grundsätzlich, weiß, ein Ostprodukt ist jetzt scheiße, aber andererseits, ich kenne es aus meiner Kindheit, das hat mich damals schon nicht umgehauen und ich wollte einfach irgendwas mit Nougat. Und das war irgendwie selten.
Da habe ich dich falsch eingeschätzt. Ich für mich bist du bunte Gummibärchen.
Oh, das
oder
ist schön.
Oder dieses Skittles, weißt du, diese bunten, zuckrigen Teile, wo aber jedes ein bisschen anders aussieht.
Ach schön.
Ist eigentlich schön, gell?
Das finde ich gut. Ein Gummibärchen finde ich echt super.
Was für eine Droge wäre, Lars?
Warte mal ganz kurz, ist ein Gummibärchen ein Gebäck?
Ich habe da Süßigkeit draus gemacht. Geh doch weg.
Ich fand immer Gebäck mit Gummibärchen auch doof irgendwie. Manche haben doch so zum Geburtstag dann so Gummibärchen auf den Kuchen gemacht. Das passte nicht zusammen für mich.
Nee, es passt nicht zusammen, hast du total recht.
Ewig auf so einem Gummibärchen
aber
rum.
Aber für Gebäck bin ich nicht zu haben, muss ich sagen.
Nee, ich vertrage es einfach nicht. Ich krieg ganz schnell Sodbrennen von sowas.
Ach, das ist ja interessant.
Ja. Ich habe einen sehr, sehr empfindlichen Magen, der mich auch schützt vor verschiedenen Gästen.
Ja. Ja. Jetzt pass auf, was für eine Droge wäre, Lars, wurde gefragt.
Oh.
Was würdest du da sagen? Ich hatte da eine ganz klare Antwort. Obwohl ich wirklich wenig Erfahrung mit Drogen habe, habe ich geschrieben. Ich sage es jetzt
Kaffee.
Mal direkt.
Kaffee
Pilze, so nämlich irgendwas, was einen zum Lachen bringt.
Ja. Und damit, das soll jetzt keine Werbung für Pilze sein, die einen zum Lachen bringen. Aber
ja, oder? Gerne, also ich glaube, das passt doch.
Greif mehr zum lieber zum Lars als zum Pilz, muss ich sagen.
Was gibt's über mich noch
bei
zu berichten?
Gibt's, was wäre Barbara für ein Fahrzeug? Ich habe geschrieben, ein Militärfahrzeug.
Ich dachte, du sagst jetzt ein roter Porsche oder so, weißt du, so ein roter Lambo.
Wollte ich auch, aber das liegt alles zu nah.
So ein Kamangia ist zu nah, gell?
Ich hab gedacht so...
Was meinst du also mit Porsche Militärfahrzeug?
Das umfasst das alles. Ja, also so, weiß ich nicht, du kannst dich wahrscheinlich auch gut tarnen.
Ich kann mich nicht gut tarnen.
Du kannst gut sich so verstellen vielleicht oder so.
Ganz ehrlich, wie kannst du
geländegängig?
Das stimmt.
Geländegängig bist du.
Ich bin niemand, der mit dem Spoiler vorne am Randstein anstößt. Eben. Wirklich nicht.
Und auch nicht ungefährlich.
Nee, nicht ungefährlich, weil ich kann dich nicht mit Raffinesse, aber ich kann dich einfach mit purem Gewicht überfahren.
Genau, und Militärfahrzeug, das heißt ja nicht unbedingt gleich Panzer. Das kann ja auch so ein kleines Moped sein, so ein Motorrad.
So ein Kastenwagen, wo man so das verdeckt mit Druckknöpfen zutrocknen
muss. Oder ein Trabant-Kübel.
Das
in der NVA.
Das ist aber geil. Da steht einer bei uns rum und das steht immer offen.
Ja.
Und da regnet es rein, da steht das Wasser drin, da denke ich mir immer, Freunde, kann da mal einer eine Plastikfolie drüber legen?
Es da war eigentlich immer eine Plane drüber, so eine Militärplane.
Ja, die ist weggeflogen.
Ja. Hat keiner gewusst, dass das ein Militärfahrzeug ist, wenn die im Wald dann zu hören war. Alles okay, es ist nur ein Trabi. Okay.
Was für ein Tanz wäre, Lars?
Ja? Warst das schon?
Ich habe geschrieben, du wärst ein wiegender Rumba, weil du bist für mich eigentlich nicht ein eckiger Breakdancer, sondern ich stelle mir vor, du könntest so, weißt du, so also so, dass das so, dass man sich mit dir so hin und her schmeißt fast.
Das stimmt, das sind auch so meine, das sind eigentlich die Rhythmen, die ich auch total mag.
Ja,
also
gell?
Auch diese südamerikanischen Rhythmen und so. Komischerweise bin ich kein Standardtänzer, ja. Ich habe ja Ballett studiert.
Kannst du aber auch.
Ja, das würde ich wahrscheinlich können, wenn man mich herausfordert. Aber diese Wackler, weißt du, diesen Hüftschwung und so, das habe ich schon immer auch gehabt. Ich weiß nämlich damals, Dirty Dancing, als das in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, dann auch Trend wurde, zu DDR-Zeiten kam auch dieser Film, durfte auch im Ostkino gezeigt werden.
Wirklich?
Ja, und da haben sie mich natürlich alle angeguckt auf der Tanzfläche. Also als ich dann, die wussten ja alle, dass ich dann nach der Schule dann auf die Palooka-Schule nach Dresden gehe. Weil ich ja auch schon als Breakdancer einen Namen hatte in unserem Viertel.
Mhm.
Und dann haben die jetzt wo du sagst, fällt mir dann auch ein, dass die Mädels das schon toll fanden.
Natürlich.
Weil ich habe dann immer mit diesen Mambo da getanzt mit denen.
Das ist
da.
So geil.
Einfach diesen komischen Schritt. Eins, dann dieser wieder zurück und der nächste.
Und du musst deinen Kopf einfach nur so. Das macht ja der Patrick Swayze auch.
Und ich habe dann einfach so vom Gefühl her das gemacht. Ich habe es ja nicht gelernt.
Aber gut, tanzen können, es ist ein schmaler Grat, finde ich, bei Männern.
Ja.
Weil wenn es jetzt so wenn es zu sehr ins Posing geht, dann ist es doof. Aber wenn es so nebenbei kommt, das ist total super.
Ja, also das ist bei mir eigentlich so, dass ich vom Gefühl her einfach die Musik muss was mit dir machen. Und dann machst du die Bewegung schon automatisch richtig. Also wenn du als Mann dann halt immer nur auf die Schritte achtest, ist dann Alter auch unsexy dann irgendwann.
Ich war einmal mit jemandem auf...
Nicht reden jetzt. Eins, zwei, drei. Und dann kannst du beim Tanzen nicht reden.
Einmal habe ich mit jemandem getanzt auf dem Wiener Opernball und der konnte einfach nicht Walzer tanzen. Dann hatte der aber die ganze Zeit so theoretisch... Nee. Du warst jetzt gerade falsch.
Ich habe
gesagt, nein, überhaupt nicht, jetzt mach weiter irgendwie. Und dann ginge das eher in so eine technische Diskussion. Ja. Das wollte ich unbedingt vermeiden.
Dabei ist ja Walzer eigentlich noch das Einfachste.
Also das kann man ja im Prinzip gar nicht falsch machen.
Zur Not machst du einfach nur hin und her.
Ja, stimmt.
Und dann gibt es aber dann natürlich
die Zwischenschritte kann man auch weglassen.
Verschiedene Arten, aber es ist ja eigentlich immer, dann gehst du vielleicht mal rückwärts, dann drehst du dich wieder um. Also es ist gar nicht so schwierig. Du musst einfach nur im Takt bleiben und das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
Ich war letztens wieder bei einer Vorführung und da ist ein Kinderchor aufgetreten und da waren einfach Kinder dabei. Da hast du gemerkt, die sollten dann immer einmal klatschen und dann stampf. Und da waren einfach die Hälfte die haben nicht ein einziges Mal den Klatscher und den Stampfer auf die richtige Note hingekriegt.
Aber ich finde es süß, die sollen das trotzdem machen. Ich finde es ja auch so toll, wenn auf so Laientanzgruppen, wenn die so auftreten und dann, wenn die auch so unsicher dann gucken, auch die vorne stehen und sich dann auch umdrehen beim Tanzen und gucken ob sie richtig sind. Und dann irgendwie, anders. Und dann korrigieren sie sich dann noch schnell und so. Ja. Das finde ich total süß.
Ich auch.
Letzten Endes ist es schon, das war ja auch beim Ballett so, die Ausstrahlung ist total wichtig. Wenn du nach vorne lächelst und kannst dich auch vertanzen, wie du willst, du bist ja dann trotzdem, hast du ja dann diese Bühnenpräsenz, die du dann brauchst, um die Leute zu fesseln.
Hast du das gehabt, dass du hinter der Bühne standst? Und ich war einmal, weil mein Vater ja Opernmusiker war und ich war natürlich häufig im Ballett in der Bayerischen Staatsoper und dann stand ich einmal zwischen den Kulissen da und da kamen die Tänzerinnen, also und aber bei den Tänzern ist ja nicht anders.
Ja.
Und die waren wirklich gerade noch, weißt du, Schwansee auf der Bühne oder der Nussknacker oder was weiß ich und Lachen und Leichtigkeit und Ding und dann sind die hinter die Bühne zwischen diese Dinger und dann
Ja, total.
So fertig, geweint, nee, geblutet, ja. Wirklich. Oh Gott, das war so schrecklich. Und da dachte ich mir, das ist ja fast unmoralisch, da vorne im Publikum zu sitzen, weißt du, mit so einem schicken Abendkleid und einem Smoking. Und die lachen für dich und hinter der Bühne.
Ja, vor allen Dingen ist es ja, gerade beim klassischen Ballett ist es ja auch so, die Anstrengung darfst du ja nicht sehen, aber das ist wahrscheinlich das Anstrengendste überhaupt. Das ist ja richtiger Leistungssport, den die da machen, da auf der Bühne. Und dann müssen die dann so lächeln so und so schön romantisch auch tanzen. Und dann habe ich schon von der Seite dann gesehen, wenn dann die Solisten dann, so wie die weg waren von der Bühne, oh, scheiße, Mist. Und
dann, ja, dann die haben die sich,
ja, so ein Mist und dann, scheiße, vertanzt und so. Ja, und dann geht er wieder raus. Und das Lächeln ist wieder da. Habe ich auch bei Opernsängern auch schen mal erlebt.
Na also, klar. Und bei Showmastern.
Ich hatte nämlich das Glück, damals bei der Deutschen Oper bei den Meistersängern von Nürnberg dabei zu sein. Mhm. So als Komparse, beziehungsweise so als Stuntman wurde ich da geholt, weil ich ja mal Stuntman bei der DEFA war. Mhm. Und dann hatten die Stuntmans gebraucht.
Was musstest du machen?
Für diese Prügelszenen. Und zwar gibt es da so eine Festwiesen Einstellung. Ja. Und da musste ich so Flickflacks über die Bühne machen und so. Und am Ende bei den Meistersängern von Nürnberg stehen alle, die mitgewirkt haben, alle Mitwirkenden ja auf der Bühne.
Ja.
Und ich stand dann so oben auf so einem Gerüst und konnte dann so runtergucken. So, hab das Publikum gesehen, hab das Orchester gesehen, den Dirigenten, alle konnte ich da sehen, den Chor. Mhm. Und bei so einem Wagner-Ding, ja. Das ist ja auch so krass gewesen. Und dann kam diese große Arie, die am Ende dann gesungen wurde. Mhm. Und das waren ja alles so weltbekannte Opernsänger, die das dann, also da darf ja nicht jeder diese Arien singen, die Hauptrollen spielen da bei solchen Inszenierungen. Und dann morgendlich leuchten im rosigen Schein. Und richtig toll gesungen, und dann ging er da immer höher. Und dann drehte er sich um, während das Orchester da so ein Zwischenspiel machte, kurz vor der zweiten Strophe hat er sich so umgedreht. Das kriegen die Leute ja nicht mit.
Nein.
Hat sich so umgedreht.
Oh Gott.
Ja. Dann drehte er sich wieder um und sang weiter. Das war so lustig zu beobachten. Krass.
Ja klar, man kennt es ja auch von sich, wenn man dann mal sich so umdreht und dann so schielen Grimassen macht irgendwie über seinen Gesprächspartner oder so.
Ja, oh, super.
Ja, toll. Oh, ja, Gott. Nochmal eine Sache. Was für eine Käsesorte wäre Lars? Ich habe gesagt, ich sehe dich nicht als Käse.
Eine Scheiblette.
Ich habe gesagt, ein weicher Butterkäse, quadratisch.
Ja,
ich
mit
weiß
dem zarten Schmelz. Naja,
mit dem zarten Schmelz.
Ich kann auch dahin schmelzen. Ja, nee, also weil das immer so ein bisschen, also weil man mit diesem Schmelzkäse so verfeinern kann, sehr gut.
Finde ich nämlich auch.
Ich habe nämlich früher immer, wenn ich mir Spaghetti-Gerichte gemacht habe, immer noch eine Scheiblette reingeschmolzen.
Ich möchte nicht mit dir darüber reden, über deine Ostkoch.
Komm, tu doch nicht so, als ob du nicht eine Scheiblette in die Soße geschmissen hast.
Weißt du, was ich mache? Ich kaufe mir immer diesen Sandwich-Käse.
Ja, ja.
Ich bin da überzeugt davon, da ist weder Milch noch sonst irgendwas Natürliches drin.
Hat
nie eine Kuh von innen gesehen. Aber ich liebe es und dann diese Scheiben und ich schmiere mir ja da manchmal Himbeermarmelade drauf auch so, ja, weil ich finde das so gut mit, weil es ist ja auch, stört ja auch nicht irgendwie. Ja, und dann, was ich immer mache, das weiß ich noch, das hat meine Mama früher auch immer gemacht, dann kann man da so Sachen draus ausschneiden, weil das ist ja wie so eine Folie.
Für die Kinder kannst du dann so ausstechen.
Dann schneide ich immer so Sterne und Herzen und so aus. Auch
schön.
Für mich selber. Oder
ich
knabber mir ein Herz aus so einer Scheibe.
Der ist ja letzten Endes auch geschmacksneutral.
Total.
Schmeckt ja eigentlich nach nichts, aber er schmilzt. Und das war für die Soße, dann war die Konsistenz von der Soße so ein bisschen dicker.
Super.
Ja,
also
immer
du hast noch eine
in die,
Frage.
Immer eine Scheiblette reinwerfen in die Dosen Ravioli. So, pass auf. Also, jetzt war bei mir, ja, also, was wäre Barbara für ein Getränk? Habe ich auch ein Spezi.
Spezi, Mandarine und was war noch?
Das zweite Militärfahrzeug.
Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Heute bei uns Bürger Lars Dietrich.
Ja, ein Spezi, also einfach so ein schönes Mixgetränk halt.
Aber ein Spezi ist ja auch sowas Geiles.
Ja, ja, eben. Das ist so extrem süß und extrem vielleicht auch noch.
Nee, ist nur süß.
Ist eigentlich süß, ja.
Eigentlich
aber
ist nur süß.
Aufputschend auch.
Trinkst du noch Spezi?
Sag
mir ehrlich. Doch.
Nee. Komischerweise ich nicht. Aber ich kenne Leute, die trinken das total gerne. Ich mag, ich war ein Cola-Junkie früher immer.
Mhm.
Ganz viel habe ich mir jetzt abgewöhnt. Jetzt trinke ich ungesüßten Pfefferminztee. Den mache ich mir vorher fülle ich mir den in so Flaschen ab.
Wir sind alt geworden. Wir sind alt geworden.
Naja, aber irgendwie man fühlt sich dadurch fitter, als man sich jemals gefühlt hat in seiner Jugend. Das weiß ich auch warum. Weil ich eben das zu wenig gemacht habe.
Ja klar, Cola trinken war ja auch also jetzt für dich vielleicht noch mal mehr verbunden mit einer Westfreiheit, für mich verbunden mit dem Erwachsenwerden. Also ich habe bis heute das Gefühl, wenn ich bei McDonald's auf dem Parkplatz fahre und ich mache da Drive-In, denke ich mir, ich darf mir jetzt einfach ein Big Mac kaufen und keiner kann mich daran hindern. Weißt du, ich habe immer noch so dieses Freiheitsgefühl.
Und dazu eine Cola.
Und dazu meistens. Eine Cola.
Man hat schon Appetit drauf. Also wenn man was sehr vieles gegessen. Aber ich habe dann angefangen mit Cola Zero.
Ja.
Aber dann sagt dir wirklich jeder, noch schlimmer.
Noch schlimmer.
Ist noch schlimmer.
Ja.
Du sagst, also, das ist halt, wer weiß, was das ist und noch viel krebserregender und was und ich ungesund. Ich habe dann einfach jetzt die Schnauze voll gehabt. Ich habe dann einfach mir nur noch Wasser bestellt.
Ja.
Weil komplett zuckerfrei ist eine Fanta ja auch nicht. Also oder eine Limonade.
Nein,
sag ich
auf
mal.
Gar keinen. Und Apfelschorle auch nicht und so. Also,
musst du ja als Mandarine
finde auch,
wissen.
Ja. Ich als bin ja selbst jahrelang Mandarine gewesen.
Ja, eben. Also ich trinke jetzt nur noch eigentlich Wasser und zuckerfrei am liebsten.
Verstehe.
Und nur wenn ich mal so ein bisschen über die Stränge schlagen will, dann vielleicht eine Cola.
Das sieht man mal, so German Showbusiness. Ja. Wir wissen noch, wie man feiert. Lass uns ein bisschen zurückblicken aufs letzte Jahr.
Ja.
Du hast so lustig auch im letzten Jahr ein Foto gepostet, also beim letzten Silvester. Ich glaube, du mit deiner Freundin, und da steht Jahreswechsel erfolgreich vollzogen.
Ja.
Klingt fantastisch.
Klingt wieder mal doppeldeutig, aber nee. Aber was war denn da? War das, wo wir da total fertig am Tisch saßen?
An so einem riesigen Tisch, wo alle Knaller und alles Mögliche so abgefrühstückt rumliegt.
Ja, genau.
Wie würdest du das letzte Jahr beurteilen? Das Jahr 2024.
Das war ein sehr aufregendes Jahr. Da ist nämlich sehr viel passiert in meinem Leben.
Wirklich?
Sehr viel Erfolge auch zu feiern gehabt.
Ja.
Große Erfolge und die mir ja auch schlaflose Nächte eingebracht haben dann.
Ich verstehe.
Du weißt genau, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Na. Und wenn du es nicht bei Instagram gepostet hättest, würde ich es gar nicht ansprechen.
Nee,
aber du bist ja wirklich nochmal Vater von Zwillingen geworden.
Also das mit den Zwillingen ist das Krasseste daran, an der Sache. Ich hatte
Vor
schon
allem, du hattest ja auch schon ein paar Kinder.
Ich hatte schon ein paar Kinder, die allerdings ja auch fast schon auch wieder ganz, ganz erwachsen sind.
Ja.
Und da kriegt man so ein bisschen manchmal so Panik. Weil ich konnte mir ein Leben ohne Kinder schon gar nicht mehr vorstellen. Und wir hatten ja auch letztes Mal, als ich hier war, darüber geredet, ob ich mir das vorstellen könnte. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich zwei auf einmal kriegen kann.
Ja.
Das war ja das Wunder. Das war schon ein Wunder. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und das ist auf jeden Fall eine neue Herausforderung.
Warum findest du das nicht?
Ich weiß nicht, was man
findest
da falsch
nicht,
machen muss.
Dass die
muss.
Frau eine Göttin ist, wenn eine Total. Frau zwei Kinder in ihrem Bauch hat.
Ja, erstmal das, also was der Körper überhaupt so leistet.
Ja.
Total krass, weil das war ja auch nicht unkritisch.
Dass sowas in dem Körper war. Ich kann es bis heute noch gehen, denke ich mir immer, das gibt's nicht, dass so ein ganzes fertiges Kind da rauskommt.
Total. Das ist ja schon ein Wunder. Und wenn dann auf einmal zwei, da habe ich immer gedacht, naja, wer weiß. Da war ich immer so mit Vorsicht. So, weil das
wer
ist
weiß,
immer
wie
so ein
die
bisschen,
das machen.
Immer auch ein Risiko, ein Extremes und so. Und dann habe ich gedacht, naja, pass auf, und wer weiß. Aber die haben das immer ernster gemeint. Und irgendwann waren sie da. Jetzt liegen sie da.
Jetzt liegen sie da rum.
Mittlerweile wiegen die jetzt schon so fast 7 Kilo.
Zusammen.
Ja, zusammen. Nee, miteinander. Also jeder so.
Jeder für sich.
Ja, die sind schon groß geworden jetzt. Also schon
oh
so
ja, okay. Ja, klar, 7 Kilo. Oh ja. Gott, ist das toll. Ja. Und du fängst praktisch einfach nochmal von vorne an, ne?
Ja, nur nochmal doppelt schwer. Mhm. Wobei es ist schon krass. Also man muss sich das wirklich dann zu zweit dann aufteilen. Eigentlich braucht man noch eine dritte Person. Mhm. Ist doch mal gut, wenn dann die Oma dann noch hilft oder noch eine Freundin, die auch Ahnung hat von Kindern. Also weil ich habe dann so gelernt, dass für ein Kind braucht man zwei Personen und für zwei Kinder braucht man drei.
Mhm. So, ja, ich weiß
Zwillinge.
Genau, was du meinst.
Weil es war nicht so einfach.
Aber das ist ja toll und ich könnte mir vorstellen, du hast ja schon große Kinder.
Ja.
Und dann ist es nicht lustig, dass ich die Erziehungs- und Großziehmethoden, sag ich mal, also die Techniken über 20 Jahre teilweise komplett umkehren. Also das, was vor 20 Jahren irgendwie, nein, das Kind schläft auf dem Bauch.
Ja.
Nein, und jetzt heute, nein, nicht auf den Bauch, es muss auf den Rücken.
Genau,
und so,
genau,
weißt
genau.
Du, das
bloß
ist ja
nicht
jetzt
auf
heute
den,
alles ganz anders.
Ja, genau, krass. Und das ist ja auch immer das, womit man auch bei den Eltern, ich meine, man traut ja seinen Eltern auch nicht mehr dann über den Weg.
Ja.
Wenn die dann irgendwelche, was die dann mit dir gemacht haben, das willst du auf keinen Fall, dass die das dann auch mit denen machen.
Ja.
Weil das alles ganz anders jetzt ist. Das ist immer
aber
dieser
am
Konflikt,
Ende werden
der da entsteht.
Alle groß, muss man
ja,
sagen.
Ja, eben.
Auf die gleiche gute Art und Weise.
Mir tut es ja auch mal so leid irgendwie. Aber es gab schon öfter auch mal so Konflikte mit den Omas und Opas und so.
Ja.
Weil die sich dann einfach nur schlagen lassen.
Ja,
ist doch klar. Die haben ja auch selber Kinder schon großgezogen. Was willst du mir denn jetzt sagen? Mhm. Der hatte schon Kinder, da warst du.
Da warst du
ein Baby.
Da warst du und so weiter.
Ja, ja, eben. Das ist dann auch immer schwierig.
Also, ja, also das finde ich auf jeden Fall, das finde ich toll. Das ist natürlich ein, also das war ja dann die gesamte Schwangerschaft sozusagen und die Geburt lag alles im letzten Jahr. Also da habt ihr natürlich also gut mit zu tun gehabt.
Total, weil ich ja nebenbei halt noch natürlich auch noch gearbeitet habe.
Unterwegs warst.
Ja, viel unterwegs war oder also schon immer auch mit den Gedanken, also weil wir auch Theater, ich habe Gott sei Dank Theater gespielt, auch viel im Schlossparktheater.
Dann ist man auch immer, dann hat man so eine Regelmäßigkeit.
Das ist auch bei uns um die Ecke, das heißt, ich bin nicht die ganze Zeit weg. Das war schon mal beruhigend. Ja. Aber es gab so ein paar Termine, wo ich dann auch wirklich mal die Stadt verlassen musste, irgendwie schon etwas weiter weg. Und das war dann immer so um das errechnete Datum so rum, wo man dann dachte, hoffentlich halten die noch aus und hoffentlich halten die noch durch. Ja. Und wirklich, der letzte Tag, wo ich gedreht habe, außerhalb, kurz bevor ich nach Hause gekommen bin, kam die Nachricht, ja, die müssen morgen geholt werden.
Super, dann so, weiß dann man weißt zumindest, du schon, morgen, was passiert.
Morgen
sind sie auf jeden Fall da.
Ja, ja, natürlich. Ja. Also war halt auch nicht so leicht, so die ganze Sache, aber jetzt geht's allen super.
Also ich finde das toll und ich finde es so süß, dass du sagst, du hattest schon Angst, dass die Kinder, dass keine neuen mehr nachkommen, sozusagen.
Ja, komischerweise, ja. Also irgendwie,
ich verstehe das.
Ich finde das wieder toll. Jetzt bin ich so in meinen alten Gewohnheiten. Windeln wechseln.
Ja, aber das ist auch so süß, so ein kleines Puppöchen abzupuppen. Ich meine es wirklich im Ernst. Ja. Ich fand es keine Sekunde doof. Ja. Okay, gut, wenn die dann irgendwann wirklich Fleisch angefangen haben zu essen und es wurde dann, ging dann in Richtung, also ein richtiger Erwachsenerhaufen, so, dann dachte man so, jetzt ist auch gut, aber
es ist auch so süß. Das hat man ja selber angerichtet. Wechseln. Die haben sich das ja nicht rein. Also, nee, das kriegen sie ja von uns, das Essen. Aber das ist schon toll. Gut. Also die sind zwar anstrengend natürlich manchmal, gibt es schon so Momente, also nachts gerade und so, wenn du zwei hast, ist ja noch schwieriger, zwei gleichzeitig zu beruhigen.
Ja.
Aber ansonsten komme ich an. Die Augenringe hatte ich schon vorher. Insofern, also viel hat sich da jetzt nicht verändert, nicht zum Negativen, im Gegenteil.
Ich finde es grandios, aber Weihnachten ist dann natürlich eine, also das ist ja Patchwork at its best, total, was du lebst, oder?
Ja, ja, Gott sei Dank gibt es ja auch so drei Feiertage so, das ist der Heiligabend, bist du bei denen. Am ersten Feiertag dann irgendwie, dann kommen die Großen noch dazu. Und am dritten haben wir dann alle zusammen komplett, auch Großeltern und so. Und ich habe ja auch noch einen Bruder, der auch noch Familie hat. Und
super.
Ja, aber mittlerweile wollen wir das auch meiner Mutter nicht mehr zumuten. Und dann treffen wir uns dann irgendwo bei irgendeinem Restaurant. Ich will nicht sagen beim Chinesen, aber schon so ähnlich.
Das ist sehr, sehr schön.
Naja.
Sag mal, du machst doch auch einen Podcast.
Ja.
Rekorder-Podcast, oder? Rekorder,
ja, auch schon jetzt, schon, ich weiß nicht, wie lange mache ich, aber ich mache den jetzt schon auch eine Weile.
Und da kommen richtig coole Gäste.
Ja.
Ich habe gesehen, Oliver Rohrbeck und so. Ja, ja, also.
Das macht Spaß.
Und worum geht es in dem Podcast?
Da geht es um Hörspiele. Das heißt der Rekorder und hauptsächlich verbindet man ja damit Hörspiele. Also die am längsten am Rekorder festgehalten haben, das waren die dann irgendwie dann im Kinderzimmer ja dann noch längst, als es CDs gab.
Als sie noch ihre Hörspiele, ihre Benjamin, Kassetten hatten.
Genau, und Benjamin Blümchen und sowas. Ist ja auch oft Thema.
Was hast du gehört?
Ich habe DDR-Hörspiele gehört.
Die waren wahrscheinlich gut, oder?
Märchen, ja super. Also mit hochkarätiger Besetzung. Die ganzen großen Schauspieler, es gab ja nicht so viele, aber die es gab, waren ja richtig groß und wie zum Beispiel Kurt Böwe oder wie heißt er denn hier? Mensch, bin ich jetzt doof?
Egal.
Naja, du kennst dich ja wieder gar nicht aus wahrscheinlich.
Ich kenne überhaupt keinen einzigen DDR-Schauspieler.
Na gut, auf jeden Fall die Stimmen, zum Winfried Lazeder und solche Leute, die waren dann auch auf den Hörspielen zu hören. Also die Kinder hatten dann auch mit denen schon Kontakt. Rechtzeitig bekommen.
Ja, toll.
Ja, und das waren so ganz hochkarätig wie Theaterinszenierungen da.
Und dann machst du mit so einem Mädel da zusammen irgendwie deinen Podcast?
Genau, mit Maxi Hecke. Mhm. Die ist auch eine Sprecherin und sehr lustig auch. Und das macht mir Spaß.
Bist du so der Vorbereitung?
Die ist wesentlich jünger als
jetzt
ich.
Jetzt red doch mal ein bisschen länger. Ich möchte mal ein bisschen hier in Ruhe meinen Apfelmusler
finden. Ich bin auch total verwirrt gerade. Nein, aber die ist wesentlich jünger als ich, was man aber nicht merkt, weil ich eigentlich immer der...
Nein, du bist der Jungsche.
Ich bin der,
die wirkt ganz alt gegen der dich. Mach dir keine Sorgen. Die sieht ganz alt aus.
Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Ja. Im Podcast kann man sowas ja auch behaupten.
Natürlich, man sieht euch ja keiner.
Man sieht uns nicht. Da sprechen wir dann über verschiedenste Hörspiele, also nicht nur über Kinderhörspiele, wir können auch gerne mal über Larry Brand oder diese ganzen, oder Pater Braun, finde ich zum Beispiel toll, diese Hörspielreihe.
Ja.
Pater Braun.
Da muss ich mich noch einarbeiten.
Ja. Und Volker Brandt übrigens, der Sprecher.
Ja, der ist
super,
toll.
Super Typ. Also die Stimme. Und wenn, ja, man, die, wenn man dann zu einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel jetzt der Oliver Rohrbeck, war ja hauptsächlich da, um auch die neue Bibi Blocksberg, Bibi und Tina Folge zu promoten. Mm. Und dann kam er zu uns. Und dann haben wir natürlich auch über die drei Fragezeichen gesprochen.
Ja, klar.
Und über alles so. Aber der war ja Grisou, der kleine Drache.
Ja, ich weiß, die sind alles Leute, die deren Stimmen sind wirklich, also die sind für alles im Prinzip, ja, haben die gesprochen. Ich
finde, das war meine Kindheit.
Ja, und ich habe viel mit synchronen Sprechern zu tun. Ja. Und die beschweren sich immer darüber, und das stimmt, wenn man heute diese Serien sieht, wie das synchronisiert ist, dann fragt man sich, warum sprechen bei Gossip Girl eigentlich alle so?
Ja, ja, genau, du hast recht, ich weiß es auch nicht, aber das ist wirklich so. Wenn man so eine, wenn man so alte Filme guckt und so, die Stimmen, die sind so toll.
Das war so charakteristisch. Da hat auch mal einer ein bisschen gelispelt, ein bisschen Wasser im Zahn.
Manchmal
und
haben die auch so ein bisschen bayerisch gesprochen. So.
Ja.
Das wurde ja manchmal in Bayern synchronisiert und dann hast du auch gehört, bei Die Bären sind los oder so, dann haben die dann manchmal so gebayert oder mit dem R gerollt.
Jetzt kommst
du
mal hierher. Ja, genau. Ja, lustig. Aber das finde ich jetzt, wie jetzt alles. Ja,
vor allen Dingen, was die sagen
klingt
durften.
Auch alles gleich. Ja. Und alle sind immer so aufgeregt.
Ja, natürlich. Hör auf, ich denke jetzt gerade an Gossip Girl und so ein Zeug. Aber was die auch früher für eine Freiheit hatten, also jetzt gerade diese Adriano Celentano-Filme oder Louis de Funès, die haben doch niemals diese Sprüche losgelassen, also im Original, die jetzt hier in Deutschland gemacht haben.
Mm. Ja.
Du hast zu viel Qualm in der Kanzel. Oder was weiß ich, das ist immer so eine Sprüche. Oh, du hast ein bisschen zu viel Qualm in der Kanzel. Die haben doch was anderes dazu gesagt. Das fetzt einem Baby die Banane aus dem Mund. Und immer diese Sprüche bei diesen Bud Spencer-Filmen.
Oh. Ist das toll.
Ja.
Aber du
zum Beispiel hier runter mit der Furzharmonika. War eine Hose. Bei Louis de Funès. So, runter mit der Furzharmonika.
Du hast doch Louis de Funès, hast du doch in- und auswendig gekonnt,
alle,
oder?
Alle. Ich mochte vor allen Dingen die Synchronsprecher, als die das so super rübergebracht haben.
Nein.
Ja, und wenn der einen anderen Synchronsprecher hatte, das war dann manchmal, also...
War nicht gut.
War nicht so schön, wenn man den alten dann gehabt hat.
Ja.
Aber Adrian Celentano natürlich auch. Weil der konnte ja auch tanzen. Der hat immer diese sexy, diese Coolness gehabt.
Adriano Celentano, da läuft er, dann hält er so eine Straßenbahn oder einen Bus an und dann geht die Tür auf und er steigt aber gar nicht, sondern er stellt nur seinen Schuh so hoch, bindet sich die Schuhe, die Schnürsenkel und dann macht er den Schuh und dann macht er tschüss, so ungefähr.
Nur dafür
und dann fährt die Straßenbahn oder der Bus wieder weiter. Der Typ ist ultimativ cool. Ja, und ich habe letztens in Italien mit einem Taxifahrer mich unterhalten, die meinten, der lebt noch und der wohnt irgendwo außerhalb von Mailand und führt ein ganz zurückgezogenes Leben, was ihm vergönnt ist, weil ich finde immer, wenn man dann irgendwann so ein gewisses Alter hat, ist auch okay, kann man ja auch mal, ist ja dann auch mal gut, wenn man Ruhe gibt. Aber der ist ein geiler Typ.
Der war ja auch ein Rockstar. Der hatte richtig ernsthaft Rock'n'Roll-Mucke gemacht in Italien.
Und was der wieder war. Und dann, ich habe ihn letztens gesehen mit Mina zusammen, so eine italienische Sängerin.
Ja, klar, natürlich, kenne ich.
Parole, parole, parole. Und dann schmeißt immer so Zeug weg und dann raucht er die ganze Zeit und guckt sie so an und so, ach Gott, war der cool.
Das war einer meiner Lieblingskomiker damals, ja.
Ich wusste das nicht zu schätzen in den 80ern. Ich hätte den komisch gefunden. Nein,
vor allem, das war auch in erster Linie ein Komiker für mich. Und der war ja in Italien ein Entertainer. Der hat ja gesungen vor allen Dingen auch, ganz viele Platten gemacht.
Ja, ja.
Super. Azzurro, da, de, da, de, da, de, da, da. Das passt doch voll zu ihm.
Ach Gott. Könntest du nicht diese Rolle einnehmen?
Eigentlich ja.
Der deutsche Adriano Celentano.
Das wäre noch möglich, glaube ich. Der war damals auch schon etwas
ich würde auch
reifer, sage ich mal.
Und du bist überhaupt nicht, du siehst sehr gut aus. Wie oft wirst du mit Jan Köppen verwechselt?
Das hat sich schon wieder gelegt, aber es war schon öfter so, ja. Auch so, immer wenn das Dschungelcamp dann auch lief und so, dann kam dann irgendwie auch dann zu mir dann über Instagram oder so, dann irgendwelche Leute, die dann, ey, bist du doch und da bist du das nicht und warum nehmen sie nicht gleich dich?
Und, ja.
Ja, aber das weiß er auch selber. Also das ist so lustig. Also haben uns beide immer verwechselt miteinander. Es gab eine Zeit, da haben wir uns extrem geähnelt.
Ja. Der ist sehr nett, der war letztens auch bei mir. Der malt, hat mir ein Bild geschenkt, ein selbstgemaltes. Und jetzt nur meine Frage wegen der Doppelgängergeschichte: Kannst du auch gut malen?
Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie gut er malen kann. Also ich kann gut naive Kunst.
Also ich würde jetzt sagen gekleckst, aber gut gekleckst.
Also Porträt oder was hat er gemacht?
Nein, der ist abstrakt.
Ach so, nee. Ich mal immer so Männchen mit Augen und so, was ich in der Schule halt auch immer. Kannst du in meinen Schulheften, kann man sich das nochmal angucken. Also ich habe noch ein paar, die überlebt haben, warum auch immer. Also die Zensuren sind nicht zu ertragen. Aber
die dritte Klasse,
aber die Bildchen
waren die schrecklichsten 3 Jahre deines Lebens.
Die dritte Klasse, achso, du meinst jetzt irgendwie, ja, das hatte ich mal gepostet. Also, aber so sah es immer aus. Immer eine super Beurteilung und eigentlich so, also dass die dann immer sagen, kommt gut mit dem Klassenverband und so. Also,
aber kann sein Temperament nicht immer zügeln.
Und so alles, ja, aber wenn er mal im Unterricht und so.
Das
deckt sich nicht mit seinen Leistungen und so, was weiß ich. Also.
Aber wir müssen doch jetzt rückblickend und abschließend sagen, es ist doch alles nochmal gut gegangen.
Also eigentlich finde ich, es muss, also ich würde alles nochmal so durchleben wollen, ganz ehrlich.
Ich finde es super.
Das ist eine runde Sache gewesen, alles.
Und am allerschönsten finde ich, dass du heute bei mir zu Gast warst.
Das war es doch nicht einfach schon wieder.
Ein aufstrebender Künstler, ein junger Vater, lass mich so sagen, ein Vater junger Kinder. Und
oder so, ja, genau.
Und ein Schauspieler, der demnächst im Schlossparktheater wieder auf der Bühne steht. Das war so toll, Lars. Vielen Dank.
Achtsam worden, hatten wir schon gesagt. Achtsam worden im Schlossparktheater, wenn ich mal hier bin.
Achtsam worden im Schlossparktheater, haben wir gesagt.
Ja, aber ich komme vielleicht gerne nochmal. Warum denn nicht?
Ja, du drehst ja wahrscheinlich demnächst irgendwie wieder was anderes. Dann kommst du wieder, erzählst mir davon, dann fangen wir wieder von vorne an.
Und wer weiß, wie viele Kinder dann schon wieder am Start sind. Ich weiß es nicht, aber jetzt reicht's mir erstmal.
Ich sehe dich jetzt mit ganz anderen Augen. Tschüss.
Tschüss. Mandarine. Militärfahrzeug. Und.
So, ich kaufe jetzt dem Clemens ein paar weiße Handschuhe für seine Breakdance-Erfahrungen, die ersten. Und dann werden wir einfach mal nächste Woche gucken, wie weit er schon gekommen ist. Das war Bürger Lars Dietrich. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir sind nächste Woche mit einem neuen Gast wieder bei euch. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de